Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Donnerstag, der 4. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Sponsor dieses Podcasts ist Scalable Capital, der einzige Broker, den man zum Traden braucht. Passend dazu gibt's bei uns die Firma, die Disney für sein Disneyland in Japan braucht. Und dann gibt's eine Mining-Firma, die nur 14.000 Dollar Energie für einen Bitcoin braucht. Keine Sorge, Leute, nach dem schwachen Start in den April hat sich die Börse gestern beruhigt und der DAX war zum Beispiel 0,5% im Plus. Das könnte zum Beispiel an neuen Inflationsdaten aus der Eurozone liegen, die war im März mit 2,4% nämlich niedriger als gedacht. Es könnte auch an der Aktie von BMW liegen, die 5% zugelegt hat, nachdem es neue Absatzzahlen aus den USA gab. Und zwar ist bei BMW der Gesamtabsatz im letzten Quartal zwar nur 2% gewachsen, aber die Anzahl der verkauften vollelektrischen Autos um 63%. Wenn man die schwachen Zahlen von Tesla anschaut, ist das eine sehr starke Performance. Während die Nachfrage nach deutschen Autos also scheinbar stabil ist, scheint die Nachfrage im Beauty-Sektor gerade ziemlich bescheiden zu sein. Der Beauty-Gigant Ulta Beauty meinte gestern nämlich, dass die Nachfrage in allen Preiskategorien und allen Produktbereichen in den letzten Monaten deutlich gesunken ist. Zwar hat die Firma das schon ein bisschen erwartet, aber der Rückgang ist eben noch stärker als gedacht. Das liegt teilweise auch an starker Konkurrenz, also daran, dass die Firma Marktanteile verliert, teilweise aber auch am schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Entsprechend hat die Aktie von Ulta gestern um die 15% verloren, aber auch der Konkurrent Elf Beauty, der sich in den letzten 12 Monaten ja verdoppelt hat, war um die 10% im Minus. Dann gab es gestern mal wieder eine Enttäuschung bei Intel. Nachdem die Firma bei der Chipentwicklung in den letzten Jahren nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten konnte, hat sie vor ein paar Jahren entschieden, wieder mehr ins Geschäft als Auftragshersteller zu investieren. Ähnlich wie TSMC will man dann also Chips für andere Firmen bauen und das ist grundsätzlich auch ein attraktives Business. Aber um das aufzubauen, muss man erstmal sehr, sehr viel Geld investieren. Gestern meinte Intel dann, dass die operativen Verluste in dem Geschäft dieses Jahr zwar ihren Höhepunkt erreichen werden, es aber insgesamt erst 2027 profitabel werden soll. Und nur um mal ein Gefühl für die Verluste zu geben, letztes Jahr hat das Geschäft 7 Milliarden Dollar Verlust gemacht, das sind fast 5% von Intels Börsenwert. Langfristig kann sich das Investment natürlich auszahlen, kurzfristig ist es trotzdem erstmal negativ. Alles andere als negativ lief es dafür gestern bei Spotify. Bloomberg hat nämlich herausgefunden, dass Spotify die Preise in einigen Ländern wie den USA anheben will. Nur zur Erinnerung, erst letztes Jahr gab es die erste Preiserhöhung seit 2011. Scheinbar hat Spotify aber gemerkt, dass die Kunden trotz höherer Preise nicht abspringen und probiert es jetzt gleich nochmal. Die Aktie hat entsprechend gestern um die 7% zugelegt, seit Beginn des Jahres sind es sogar schon über 50%. Als ich letztes Jahr in Japan war, habe ich eine ältere japanische Dame nach ihren Lieblingsorten in Japan gefragt und mir natürlich irgendwelche versteckten Juwelen erhofft, aber sie hat mir allen Ernstes das Disneyland empfohlen. Mit der Info im Hinterkopf kommt jetzt mein Kollege Pascal mit Oriental Land.
Auch Noah hat manchmal eine schnelle Auffassungsgabe. Aber dass sich hinter dem Tipp der alten japanischen Dame der fast 52 Milliarden Dollar schwere Entertainment-Gigant Oriental Land versteckt, ist ihm dann doch entgangen. Denn wo Disneyland draufsteht, ist nicht unbedingt auch Disney drin. Oriental Land ist nämlich bereits seit 1972 der Betreiber des japanischen Disneyland Resorts und hat damit die Sichtweise der Japaner auf die Disney-Welt entscheidend geprägt. Denn anders als in Deutschland ist Disney in Japan zuerst für seine Themenparks Disneyland und Disney Sea bekannt und erst in zweiter Linie für seine Filme. So gibt es unter anderem YouTuber, die jeden Tag aus dem Park berichten und teilweise auf fast 600.000 Abonnenten kommen. Aber auch die in Japan wesentlich beliebteren Blogger berichten schon seit Anfang der 2000er Jahre über die japanische Disneyland-Variante. Es ist also nicht überraschend, dass fast jeder Japaner schon mindestens einmal in seinem Leben das Resort besucht hat. Vor der Pandemie besuchten im Schnitt jährlich 30 Millionen Menschen das Disneyland, was rund ein Viertel der japanischen Bevölkerung ist. Denn nur 10% der Besucher sind ausländische Touristen. Inzwischen sind es nur noch rund 22 Millionen. Das ist aber von Oriental Land auch so gewollt. Denn damit möchte man das Erlebnis verbessern und Wartezeiten an den rund 80 Attraktionen verkürzen. Oriental plant mit 20% weniger Besuchern als noch vor Corona. Um das auszugleichen, hat der Parkbetreiber ein dynamisches Preismodell entwickelt. So kosten die Tageskarten für den Park an Wochenenden und zu Ferienzeiten über 70 Dollar pro Person. Das wirkt sich übrigens auch positiv auf die Margen aus. Letztes Jahr lag der Umsatz mit 4,2 Milliarden Dollar noch 500 Millionen Dollar unter dem Vor-Corona-Niveau. Die Bruttomarge war mit über 40% aber so hoch wie noch nie. Und davon profitiert nicht nur Oriental Land, sondern logischerweise auch Disney selbst. Im letzten vollen Geschäftsjahr, das im März 2023 endete, hat Oriental nämlich rund 265 Millionen Dollar an Lizenzgebühren an den Mickey-Maus-Konzern überwiesen. Für Disney ist das ein attraktives Geschäft. Man hat keinen Aufwand und kein Risiko, aber kassiert trotzdem jedes Jahr massenhaft Geld. Übrigens sind rund 80% der Besucher weiblich und mehr als 70% aller Besucher sind volljährig. Das Disney-Phänomen scheint in Japan also nicht unbedingt ein Thema für Kinder zu sein. Aber ich muss jetzt sowohl Disney als auch Freizeitpark-Fans enttäuschen. Denn Oriental Land soll laut Analysten in den nächsten 3 Jahren durchschnittlich jährlich rund 12% wachsen, wird aber mit dem 57-fachen des erwarteten Gewinns bewertet. Also sehr teuer. Im Vergleich dazu ist Disney mit einem KGV von 25 deutlich günstiger. Allerdings war Oriental in der Vergangenheit immer sehr teuer bewertet, hat aber trotzdem in den letzten 10 Jahren 550% Rendite gemacht, während es bei Disney nur rund 70% waren. Here we are at the most expensive sushi restaurant in Japan. And now we're at Tokyo
Disneyland. Crypto Thursday, dein Krypto-Kick der Woche.
Beim Bitcoin läuft es ja gerade nicht so überragend, aber ich habe passend zum Crypto Thursday natürlich eine gute Nachricht, und zwar haben wir in Deutschland endlich mal wieder eine Kryptoaktie. GFT ist ja eigentlich als Softwareentwickler und IT-Dienstleister der klassischen Finanzwelt bekannt. Zum Beispiel hat GFT für die Deutsche Bank teilweise eine neue Software fürs Kreditrisikomanagement gebaut oder hat die Software für eine brasilianische Börse geschrieben. Seit paar Jahren entwickelt die Firma aber ein ganz eigenes Projekt, nämlich das Universal Digital Payments Network. Denn viele große Banken bringen ja aktuell eigene Digitalwährungen und Stablecoins raus oder beschäftigen sich damit. Und GFT will mit seinem Netzwerk eine Plattform bauen, auf der die ganzen Digitalwährungen untereinander und mit klassischen Euros oder Dollars hin und her geschickt werden können. Ob das klappt, weiß natürlich keiner. Falls das klappt, wäre es für GFT aber ein viel, viel attraktiveres Business als das bisherige Geschäft als Dienstleister. Denn so eine Plattform bringt wiederkehrende und wachsende Umsätze. Und nachdem gestern rauskam, dass die Plattform in der zweiten Jahreshälfte rauskommen wird, hat die Aktie um die 8% zugelegt. Kurzer Verbraucherhinweis vorab, das was jetzt kommt, ist echt nur was für die richtigen Zocker unter euch, aber viele haben sich gewünscht, dass wir uns mal den Bitcoin-Miner Iris Energy anschauen. Die Firma ist an der Börse 900 Millionen Dollar wert, hat so gut wie keine Schulden und fast 100 Millionen Dollar an Cash. Das wirkt also schon mal ganz solide. Im Kryptofonds vom Fondsmanager Jan Beckers ist Iris Energy außerdem eine der größten Positionen und von 7 Analysten raten 7 zum Kauf. Es gibt also auch Experten, die auf die Aktie setzen. Iris Energy wiederum setzt auf sehr viele Megatrends. Neben dem Bitcoin-Mining betreibt die Firma seit neuestem auch Rechenzentren, natürlich mit Chips von Nvidia und natürlich für künstliche Intelligenz. Fairerweise machen die aber nur einen ganz kleinen Teil vom Umsatz aus. Der Fokus liegt vor allem auf dem Bitcoin-Mining. Die Grundlage von beiden ist aber ohnehin dieselbe, günstiger Strom. Iris hat seine Standorte in Texas und Kanada, nämlich genau dort gebaut, wo es sehr viel erneuerbare Energie gibt. Die Anlagen der Firma sind dabei ans Stromnetz angeschlossen und kaufen den Strom immer dann ab, wenn er gerade nicht gebraucht wird. Dadurch kann man ihn enorm günstig kaufen und er ist gleichzeitig 100% erneuerbar. So kann Iris jedenfalls einen Bitcoin für Energiekosten von nur 14.000 Dollar meinen, Nur zur Erinnerung, gerade kostet ein Bitcoin $65.000. Zwar steht demnächst ja das sogenannte Halving an, wo man für dieselbe Rechenleistung nur noch halb so viele Bitcoins kriegt. Selbst dann sind es aber immer noch $28.000 für Bitcoins im Wert von eben 65.000. Klar muss man auch Geld in Hardware investieren, Iris glaubt aber, dass die Hardware, also die Mining-Rechner, selbst nach dem Halving und bei Bitcoin-Preisen von um die $50.000 nach spätestens 24 Monaten abbezahlt ist. Weil sich das so lohnt, investiert Iris gerade viel in Wachstum und hat entsprechend letztes Jahr noch Verluste gemacht. Wenn man den Analysten glaubt, soll sich das in den nächsten Jahren aber ändern und schon 2026 sollen $150 Millionen Gewinn nach Steuern übrig bleiben. Bei der aktuellen Bewertung ist das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6. Aber es gibt natürlich Schattenseiten. Erstens ist Iris, wie alle Kryptominer, vom Bitcoin-Kurs abhängig. Mit dem steht und fällt das komplette Business. Zweitens hat Iris in der Vergangenheit immer Geld von Aktionären eingesammelt, um zu wachsen. Oder auf Deutsch gesagt, wem 2019 noch 10% von Iris gehört haben, gehören heute nur noch ca. 1%. Und die Zahlen sehen zwar gut aus, eine Firma wie Riot konnte aber 2023 Bitcoins für nur $7.500 pro Coin produzieren. Man ist also nicht der stärkste Player im Markt. Außerdem ist das Business ziemlich stumpf. Rechenzentren in einer Region mit viel erneuerbarer Energie zu bauen, kann erstmal jeder. So einen richtigen Burggraben gibt's ja also nicht. Wenn sich der Bitcoin-Preis gut entwickelt und die eigenen Wachstumspläne aufgehen, kann die Aktie zumindest kurz- bis mittelfristig natürlich trotzdem funktionieren. I started crypto mining for my full of pride and joy. I'm gonna get me filthy rich because I mine Bitcoin. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.